Die Aussichten der jungen, aufstrebenden Waffe veranlassten mich, trotzdem dem Flugwesen nicht zu entsagen. Mich beschäftigt der Gedanke, dass da jemand, der sich unter Einsatz seines Lebens spontan darum bemüht hatte, das Leben anderer vor der ungezügelten Flugtechnikmaschine zu retten, zugleich sich bis an die Grenzen seiner Leistungskraft und seines persönlichen Wohls dafür einsetzte, eben diese Maschine im Rahmen einer ganzen Kriegsmaschinerie so weit zu entwickeln, dass sie mit zunehmender Effizienz zur Vernichtung des Lebens anderer, des Feindes, eingesetzt werden konnte.
Wenn er von Aussichten der jungen aufstrebenden Waffe spricht, was für Aussichten meint er dann? Etwa die, einst in Nachrufen wie dem folgenden, als Urheber der deutschen Fliegertruppe gepriesen zu werden?
Über Anfang und Ende der Geschichte der deutschen Fliegertruppe steht der Name Siegert in wuchtigen Lettern und weist zielgebend in die nach dem Weltkrieg beginnende Entwicklung der deutschen Handelsluftfahrt hinüber. Was sich von der Gründung der Fliegertruppe im Jahre 1912 über die Ernennung des Feldflugschefs März 1915 und des kommandierenden Generals der Luftstreitkräfte im Herbst 1916 bis zur Durchführung des Amerika-Programms der Fliegertruppe in technischer, taktischer und organisatorischer Hinsicht vollzieht, ist im Wesentlichen von ihm ersonnen oder vom Hauch seines Geistes durchströmt. Sein unbeugsamer Wille, seine ganz außergewöhnliche Schaffenskraft, sein prophetischer Blick, seine heilige Liebe für diese neue Waffe der Kriegsführung sind immer als Kraftzentrum Impuls für dieses große Geschehen gewesen.
Während diese Chronik darüber hinaus seine Verdienste preist, die er auch für die gewaltige Entwicklung der deutschen Luftrüstungsindustrie erwarb, sinniert mein Großvater gegen Kriegsende darüber nach, dass man anstelle der ungeheuren Vergeudung von Menschenmaterial vielleicht noch eine Alternative hätte anstreben sollen, die Hunger und Sklaverei hätte überflüssig machen können. Aber das Erschrecken über den Krieg setzt für ihn erst ein, als ihn die Revolution abzulösen versucht. Der Krieg, einst als Lehrer, Erzieher, Bildner, Kulturförderer, ethischer, ästhetischer, philosophischer, logischer und praktischer Berater des Menschengeschlechts gepriesen, hatte inzwischen wirklich allen und allem seinen Stempel aufgedrückt. Beeindruckender aber, als all die vielen Dokumente des Lamentierens und Sinnierens, als die späte Häme gegenüber jenen Deutschen, die auch Ende 1918 noch meinten, Deutschland habe eine weltgeschichtliche Aufgabe erfüllt, nämlich durch die Abwehr der slawischen Gefahr. Beeindruckender erscheint mir jene kurze Notiz meines Großvaters, die in unbarmherziger Weise zeigt, wie schwer es geworden ist, sich nach diesen Ereignissen noch eine Alltagskultur vorzustellen, die nicht von den Erinnerungen an den Krieg und seinen Spuren geprägt ist. Es ist darin zum Beispiel die Rede von den Leierkastenmännern, die er, der Oberstleutnant, Ende 1918 nunmehr in Berlin wieder antrifft. Sie sind nur noch in einer einzigen Farbe gekleidet, Feldgrau. Und auch jene, sie dann ersetzenden Musikmaschinen, die Grammophone, eigentlich die Vorboten einer neuen Zeit, erinnern ihn an die vergangenen Jahre des Krieges.
Man kann ein Grammophon nicht ansehen, ohne an einen Granattrichter zu denken.
Der Mensch, nach dessen Spuren ich hier fahnde, wurde als Sohn meines Urgroßvaters, des Generalleutnants Siegert, der sich seine Auszeichnungen in den Kriegen von 1866 und vor allem von 1870-71 verdient hatte, im Januar des Jahres 1872 geboren.
Er verschrieb sich schon bald nach der Jahrhundertwende der Luftfahrt. Zunächst hatten es ihm die Freiballons und Luftschiffe angetan, doch schon zu Ende des ersten Jahrzehnts ließ er sich auf eigene Kosten von Hans Grade zum Piloten ausbilden. Sein Flugzeugführerpatent trägt die Nummer 32. Er ist in die Fliegerei vernarrt. Es galt, eine neue Technik zu entwickeln und sich neue Horizonte im wahrsten Sinne des Wortes zu eröffnen. Dann aber kommt es zu jener ersten Dienstbeschädigung, von der in seinem Entlassungsgesuch die Rede ist.
Was, so frage ich mich, passierte dort wirklich? Meine Fahndung weitet sich aus, beginnt Zeit und Mühen zu beanspruchen, vor allem aber Fragen aufzuwerfen. Und die zutage geförderten Zeugnisse, die Grundlage einer Antwort sein sollten, haben neue, weitere Fragen zur Folge. So finde ich in einer Chronik und Hommage an meinen in Erfurt geborenen und Anfang 1929 in Berlin verstorbenen Großvater August Charles Eberhard Otto Helmut Wilhelm Siegert die folgende Schilderung jenes Vorfalls, der sich gegen Ende seiner Pilotenausbildung in Borg ereignete.
Bei dieser Gelegenheit wirft er sich eines Tages einem unbemannten, mit volllaufendem Motor in eine Zuschauergruppe hineinrasenden Flugzeug unter rücksichtslosem Einsatz seines Lebens entgegen, um größeres Unheil zu verhüten. Es gelingt ihm tatsächlich, das Flugzeug aus der gefährlichen Richtung abzudrehen, freilich mit eigenen schweren Verletzungen. Denn der rotierende Propeller, in den er hineingreift, zerschlägt ihm seine rechte Hand und drei zersplitterte Finger müssen bis zum dritten Gliede amputiert werden. Seine heldenhafte Tat wurde mit der Verleihung der Rettungsmedaille am Bande belohnt.
Die Fragen lassen mich nicht mehr los. Wie groß ist der Abstand der flugsportlichen Begeisterung des jungen Offiziers und Offizierssohns Wilhelm Siegert und jener in seinen Tagebüchern zitierten heiligen Liebe für das Flugzeug als einer neuen Kriegswaffe? Ist es eine Illusion von mir zu glauben, dass es da überhaupt einen Abstand gibt? Will ich nicht wahrhaben, dass es sich hier nur um die zwei Seiten einer Medaille handelt? Übe ich zu große Zurückhaltung in meinem Urteil, weil ich mit diesem Menschen in direkter Linie verwandt bin? In einer Eintragung vom Februar 1915 finde ich bei meinem Großvater die folgende Geschichte. Er beschreibt die Schäden, die die Franzosen von seinen von ihm kommandierten Fliegern abbekommen haben.
Ein Flugzeug erhielt einen Volltreffer gegen eine Flügelstrebe. Die Sprengstücke zerrissen eine Verwindungsklappe. Flügelnahm kam Engwer noch gerade heim. Osterroth bekam einen Granatsplitter in den Benzintank. Der Beobachter verstopfte die Löcher mit Putzwolle. Der nicht ausgelaufene Rest vom Betriebsstoff reichte gerade noch aus. Ein feindlicher Bauernschreck zersiebte Weiher und Gröbedinkel mit einem Maschinengewehr die Motorhaube, Gottlob, ohne eine Leitung zu treffen. Hiddessen und Müller kehrten nicht wieder. Ein französischer Flieger brachte Nachricht, die ich mit meiner Antwort hier folgen lasse.
Und nun kommt eine minutiöse Abschrift jenes französischen Schriftstückes, das von dem feindlichen Flugzeug aus über dem Lager des deutschen Gegners abgeworfen worden war, um ihn über den Absturz und Zustand seiner beiden vermissten Fliegerkameraden zu informieren. Es handelt sich dabei um einen maschinenschriftlichen Brief des französischen Befehlshabers, der Officiers Aviateurs Français vom 5. Februar, der von einer handschriftlichen Notiz des Piloten und seines Beobachters ergänzt war, die die Post abgeworfen hatten.
In Ihrer Nachricht vom 10. Februar erläutern Sie, dass Sie wegen des schlechten Wetters nicht haben früher aufsteigen können und dass der Leutnant Müller sich von seinen Verletzungen nicht mehr werde erholen können. Le mauvais temps nous a jusqu'à aujourd'hui empêché de porter cette lettre. Le lieutenant Müller vient de mourir des suites de ses blessures. Die Eintragung meines Großvaters enthält die Antwort an die Franzosen in deutscher Sprache.
Umschlagaufschrift: An die Offiziere der Fliegerabteilung in Verdun zu Händen des Herrn Kommandanten, Champ d'Aviation à Verdun. Inhalt des Schreibens: Die deutsche Fliegerabteilung, der die Leutnants von Hiddessen und Fritz Müller angehörten, hat vom Tod des Leutnants Müller und von der Verwundung und dem Befinden des Leutnants von Hiddessen Kenntnis genommen. Die deutschen Fliegeroffiziere erkennen aus Ton und Inhalt der abgeworfenen Mitteilung den Geist der Ritterlichkeit, achten ihn hoch und danken ihn den französischen Fliegern. Siegert, Major. Man vergleiche die üblen Schützengrabenfreundschaften mit solcher Denkungsart.
Was ist das wirklich, dessen sich hier mein Großvater rühmt? Ist es, wie auch die Londoner Times zu berichten weiß, der sportliche und ritterliche Geist deutscher Flieger, der sonst, ich zitiere, leider durch das schlechte Verhalten anderer Waffengattungen der deutschen Armee, Zitat Ende, von diesen ausgetilgt wurde? Ist es, ob dieses, wie soll ich es nur nennen, Sittenverfalls, dass sich mein Großvater so herablassend über die üblen Schützengrabenfreundschaften auslassen muss? Sucht er nicht mit der Beschwörung solcher, schon verloren geglaubter Tugenden der Gründerzeit, so wie sie sich in aufrechter Haltung widerspiegeln, sich selber eine Qualität zuzusprechen, deren adeliger Impetus längstens noch so lange währen kann wie der Krieg selber? Will er nicht sehen, dass seine Fliegerei zwar das neueste aller Waffensysteme darstellt, aber eben nur deshalb noch in der Lage ist, die Tugenden einer alten Gesellschaft noch ein bisschen länger am Leben zu erhalten? Schau mit mir, drängt es mich, ihm zu sagen, wie sich unter den veränderten Machtverhältnissen die deutschen Flieger kaum 20 Jahre später mit ihren Transport- und Bombenflügen für Franco-Spanien auf einen neuen Krieg vorbereiten, während unten in den Schützengräben neue Freundschaften erwuchsen, wie Willy Bredel berichtet.
Spanien 1936. Das 1. Bataillon der 1. Internationalen Brigade, das Bataillon Edgar André, war ein deutsches, das 2. Commune de Paris ein französisches. Der Kommandant des französischen Bataillons hieß Dumont, der 1. Kommandant des deutschen Hans. Beide entdeckten an der Front von Madrid, dass sie sich im Weltkrieg als Offiziere vor dem toten Mann gegenübergelegen hatten, als sogenannte Feinde, Erbfeinde. Und diese Entdeckung, die die beiden Kommandanten machten, machten viele einfache Soldaten. Im imperialistischen Weltkrieg standen sie sich gegenüber. Heute, Deutsche und Franzosen, kämpften sie zum ersten Mal in der Geschichte ihrer Völker in einer Brigade gegen einen gemeinsamen Feind, den Faschismus.
Thank you.
Das Wichtigste am Luftkampf schien für die Fliegeroffiziere der Kampf Mann gegen Mann zu sein. Beim Lesen der Berichte hat man den Eindruck, hier eher einem Fußballmatch oder einem mittelalterlichen Duell beizuwohnen. Zumal, wenn die Engländer über den deutschen Festungen auftauchen und anstatt der sonst gewohnten Bomben Wimpel abwerfen mit Aufforderungen zum Zweikampf, wie diesen hier zum Beispiel.
Ein englischer Offizierflugführer beehrt sich, den furchtlosen Hauptmann Immelmann zu einem ehrlichen Kampfe aufzufordern. Es wird vorgeschlagen, dass der Rendezvousplatz dicht östlich Ibuterne über den vordersten Schützengräben sein wird. Bei dieser Stelle wird der englische Offizier von 10 bis 11 Uhr vormittags täglich vom 15. bis 30. November bei günstiger Witterung herumfliegen.
Als Immelmann für seine Flugzeugabschüsse der Hohenzollernsche Hausorden das Ritterkreuz verliehen wird, ist mein Großvater erleichtert. Erleichtert, dass es nicht der Pour le Mérite war, den Immelmann erhalten hatte. Um dem Anlass, der für einen Militärflieger wahrlich ungewöhnlichen Erleichterung nachzuspüren, genügt es, weiter in seinem Kriegstagebuch zu blättern und zu entdecken, in welchem Maße sich der Oberstleutnant Siegert, selber Träger zahlreicher hoher und höchster Auszeichnungen, über das ganze Ordensunwesen aufgeregt hat.
Nächstens machen sich die Leute Goldfenster in den Paletto, damit man auch bei Regenwetter ihre Frühstücksdekorationen sieht. Zu den eisernen Kreuzmarken Lorelei und Lohengrin ist eine neue hinzugetreten, Nummer 606, gleich ehrlich hat das verdient.
Als er andernorts berichtet, der Herzog von Altenburg habe den Direktoriumsmitgliedern des Deutschen Bühnenvereins für ihre Verdienste um die Aufrechterhaltung der deutschen Theaterbetriebe im Kriege eine goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft mit der Kriegsdekoration verliehen, schreibt er:
Wenn Deutschland zusammenbricht, dann liegt hier ein Teil der Schuld.
Und als er schließlich in seinem Tagebuch vorschlägt, die vierte Kriegsanleihe zur Aufbringung weiterer Mittel zur Kriegsführung in eine Ordenslotterie umzufunktionieren, und wenn ich an seinen Vorschlag zurückdenke, mit diesen Mitteln nicht den Krieg, sondern eine neue Lebensgrundlage der jetzt für ihn Arbeitenden zu finanzieren, da kann ich, vielleicht zum ersten Mal überhaupt, ihm aus vollem Herzen und mit einem Lachen beipflichten.
Anstelle der vierten Kriegsanleihe schlage ich eine Ordenslotterie vor. Und zwar klassenweise Pour le Mérite mit Espenlaub, jedes Los 500.000 Mark. Es werden 100.000 Stück davon ausgegeben und so weiter und so weiter, bis zum Ritterkreuz Ludwig des Mürrischen von Reuß, Schleiz, Kreiz, Lobenstein, dessen Anteilscheine schon für 50 Pfennig erhältlich sein müssten, allerdings bei einer Losausgabe von 1 Million. Gewinnchancen? 5 Pour le Mérite, 500 Ritterkreuze. Ich garantiere für einen Milliardenerfolg.
Zwei Gruppen von Auszeichnungen will er aber aus dieser Verhökerung von Nationaltugenden ausgespart wissen. Die Rettungsmedaillen und die Fliegerabzeichen. Beides für ihn Ehrenzeichen, die zur Vorbedingung haben,
dass der Inhaber einmal mit dem Knochenmann blinde Kuh gespielt haben muss.
So wie der Flieger Immelmann, aber auch so wie er selbst. Ich habe schon nach den ersten 100 Seiten des Tagebuches aufgehört, mir die Situationen noch zu merken, in denen es jeweils erneut eine Sache von wenigen Metern oder auch Sekunden waren, die fehlten, um dem Leben meines Großvaters vorzeitig ein Ende zu bereiten. Jedes Mal wieder denke ich daran, dass dann, bei einer winzigen Abweichung von diesen wenigen Sekunden oder Metern, meine eigene Existenz nie möglich gewesen wäre. Und so beginne ich mehr und mehr, diese Kriegsgeschichte zu studieren, als meine eigene Vorgeschichte. Das und jene Momente, in denen er selber das Leben anderer auslöschte, machen nachdenklich und neugierig zugleich.
Bei dem Anflug auf und der Bombardierung von Dünkirchen an der Spitze seines Geschwaders bei Dunkelheit, was die Engländer später von einer neuen, frischen Rohheit der Babytöter sprechen ließ und ihm von deutscher Seite erneut ein eisernes Kreuz erster Klasse einbringen sollte, kam beides in besonders dichter Weise zusammen. Der Flugbericht zeigt die Nähe von eigener Gefährdung und die Gefahr für die anderen, wenn das Flugzeug seine tödliche Last erst einmal abgeworfen hat. Diesmal also über Dünkirchen.
Ein feindlicher Scheinwerfer fing an, mit seinen langen weißen Gespensterarmen nach uns hinaufzulangen. Diesem Beispiel folgte bald die ganze Küste bis Dünkirchen. Sehr bald wachten auch die feindlichen Ballonabwehrgeschütze auf und wir hatten Sprengpunkte um uns, dass man bei ihrem Schein Zifferblatt vom Barometer und Tourenzähler lesen konnte. Ich glaube, der Motor klopft, schrieb ich meinem Führer auf einen Zettel. Er setzte zu einem Stück Gleitflug an und rief mir zu. Nein, es war Gott sei Dank nur eine Granate. Im Brüllen des Propellers hörte sich das jedes Mal an, wie wenn ein Gorilla eine Kokosnuss knackt. Dünkirchen war in allen Straßenzügen festlich erleuchtet. Ein schöneres Ziel kann man sich nicht denken. Ebenso wenig ein schöneres Bild. Die im Vollmondschein brandende Nordsee, die Scheinwerferkegel, unsere explodierenden Bomben. Das alles vermischte sich zu einer Zauberflöte-Dekoration. Wir wanderten durch Feuersgluten, bestanden mutig die Gefahr. Herrgott sei Schutz in Wasserfluten, so wie er es im Feuer war.
Das Flächenbombardement, auch dies wohl eine Erfindung meines Großvaters, als Opernereignis. Er selber, Regisseur des Ganzen, in seiner luftigen Loge über den Kirchen, die gegnerischen Suchscheinwerfer als Ouvertüre, der erste Akt in schönster Festbeleuchtung, im zweiten wirft der Flammenschein sein verzehrendes Licht auf die Szenerie. Selbst die Tiefpunkte des Krieges verwandeln sich, aus der Flugzeugkanzel betrachtet, in operngleiche Höhepunkte. Traumbilder und Albträume gehen miteinander eine perverse Symbiose ein. Ich, der ich selber den Krieg nicht mehr bewusst erlebt habe, erinnere mich gleichwohl eines in unterschiedlichsten Varianten seit frühester Kindheit sich wiederholenden Albtraumes, in dessen Verlauf Fliegeralarm zu hören und die anfliegenden Geschwader zu sehen sind. Vielleicht ist das sozusagen mein Dünkirchen. Aber dann ist da auch jenes wunderschöne und sich ebenfalls in den Träumen wiederholende Erlebnis, dass es mir gelingt, Kraft einer besonderen Art von Konzentration mich vom Boden abzuheben, in allen drei Dimensionen meines Zimmers herumzuspazieren und schließlich dieses durchs Fenster oder über den Balkon verlassen zu können. Ich schwebe weit über ausgedehnte Fluren und Wälder mit regelmäßigem Atem und weit geöffneten Armen hinweg. Nur über eine Stadt bin ich in all diesen Träumen niemals geflogen. Warum eigentlich nicht?